HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen: aus dem Tritt katholische Kirchenreform im Pandemie-Modus und außerdem zur Priesterin berufen, 150 Frauen geben Zeugnis in dem Buch Weil Gott es so will. Und unser Sonntagsthema: guter Rat gefragt über Orientierung zwischen Geschäft und Freundschaftsdienst. Vor einem Jahr begann in Frankfurt am Main der sogenannte Synodale Weg in der katholischen Kirche. Ein an sich auf 2 Jahre angelegter Reformdialog über Macht, priesterliche Lebensformen, Sexualmoral und die Rolle der Frauen. 230 Bischöfe und Laien sind daran beteiligt. Am vergangenen Donnerstag und Freitag fand der Synodale Weg seine Fortsetzung als Online-Konferenz. Hören Sie Lothar Bauerochse mit einem Kommentar zum Stand der Reformen.
Vor Beginn dieser Online-Tagung hatte Thomas Sternberg noch den guten Geist von Frankfurt beschworen. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken erinnerte damit an die erste Vollversammlung dieses katholischen Reformprozesses, die vor genau einem Jahr in Frankfurt getagt hatte. Damals waren die Debatten der 230 Delegierten von großer Offenheit geprägt. Schonungslos wurden die Problemzonen der Kirche benannt, leidenschaftlich Reformen angemahnt und auch die eine oder andere Kontroverse ausgetragen. Der gute Geist von Frankfurt stand für ein bisher kaum gekanntes freimütiges Gesprächsklima in der katholischen Kirche. Dann kam die Pandemie. Sie hat den synodalen Weg in eine Warteschleife geschickt. Eine ursprünglich im vergangenen Herbst geplante Vollversammlung musste schon auf 5 kleinere Regionalversammlungen aufgeteilt werden. Und auch jetzt nur eine Online-Konferenz. Die Delegierten zugeschaltet aus ihren Wohnzimmern, vor imposanten Bücherwänden oder in der winzigen Studentenstube. Beschlüsse konnten nicht gefasst werden. Aber der Wille zum offenen Gespräch ist offenbar nach wie vor vorhanden. Ohne Scheu vor Amt und Würden werden persönliche Erfahrungen geteilt, Positionen vertreten, wird Widerspruch eingelegt. Als der Regensburger Bischof Voderholzer, ein namhafter Theologieprofessor, unmissverständlich erklärte, nur ein Mann könne Jesus in der Messe repräsentieren, so wie ja auch im Shakespeare-Drama nur ein Mann den King Lear spielen kann, da antwortete ihm eine Studentin, Nicht-Theologin: von außen betrachtet sei es nicht mehr nachvollziehbar, welche Sprünge da in der Argumentation gemacht und die Dinge verdreht würden. Es wurde auch gestritten bei dieser Online-Tagung, teils heftig. Im Blick auf die Priester sagten Rednerinnen, angesichts der Missbrauchsdebatte gehe es nicht nur darum, die Dinge besser zu machen, sie müssten ganz anders gemacht werden. Dagegen wehrte sich ein Priester, der sich von den Missbrauchsdebatten selbst inzwischen diskriminiert fühlt, und erklärte, es müsse gar nichts geändert werden, es sei doch alles gut so, wie es ist. Am größten noch war die Einigkeit bei den Diskussionen um die katholische Sexualmoral. Die gehe doch komplett an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Junge Menschen würden sich über die verstaubte Kirchenlehre schon nicht mal mehr aufregen, sie sei ihnen völlig egal. Andererseits hätten viele Menschen Übergriffigkeit in ihr Intimleben erfahren. Ein Schuldbekenntnis sei deshalb nötig. Die Kirche solle erst einmal schweigen und zuhören, statt den Menschen Ratschläge zu erteilen. Da war er wieder, der vielgerühmte, oft schonungslose Freimut in den Debatten. Und ganz offenbar geht so etwas auch online. Da zeigt sich ein Reformklima, das kirchliche Sanktionen nicht mehr fürchtet, wohl auch unter dem gegenwärtigen Papst nicht mehr fürchten muss. Und trotzdem ist nicht zu verhehlen, dass dieser ehrgeizige katholische Reformprozess jetzt tief in den Mühlen einer institutionellen Konferenzmaschinerie steckt. Es wird zurzeit vor allem sehr viel Papier produziert. Vorträge, Protokolle, Grundsatzartikel. Da sind überwiegend Profi-Theologen am Werk und was dabei herauskommt, atmet nicht immer den Geist großer Lebensnähe. Manche Delegierte beklagte sich schon über zu viel hochtrabende Schlagwortdebatten. Andere verteidigten die Grundsatzarbeit. Wenn der deutsche Reformprozess in der katholischen Weltkirche Anerkennung finden soll, dann, so die Meinung, muss er auch gut begründet sein. Nicht zu verhehlen ist aber auch, dass der Reformprozess weiter in einer Art Warteschleife steckt. Noch wurde nicht über einzelne Reformmaßnahmen diskutiert. Auch wenn viele sich einig sind in der Klage über die zahlreichen Missstände in der katholischen Kirche, an der Frage, wo und wie sich denn etwas verändern soll, werden sich die Geister noch scheiden. Und abseits eines allgemeinen Reformklimas ist auch noch nicht abzusehen, wie weit der Reformeifer wirklich geht und vor allem, wie weit auch die Bischöfe mitziehen. Die eigentliche Bewährungsprobe steht also noch aus für den synodalen Weg. Im Herbst bei der nächsten Vollversammlung oder spätestens im nächsten Jahr, wenn endgültig Beschlüsse gefasst werden sollen.
Ein Kommentar von Lothar Bauerochse. Männer können in der katholischen Kirche Priester werden, aber Frauen nicht. Doch der Ruf nach einer vollen Gleichberechtigung von Frauen auch als Priesterin wird lauter. Nicht zuletzt beim synodalen Weg bestimmte er die Diskussionen. Dass Frauen sich durchaus berufen fühlen können zur Priesterin oder zur Diakonin, das macht ein Buch deutlich, in dem 150 Frauen davon berichten. Herausgeberin dieses innerkirchlich aufsehenerregenden Buches ist eine Benediktinerin aus der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim-Aibingen. Birgitta Söhling hat sie getroffen.
Den Anstoß lieferte ein Pausengespräch mit zwei Bischöfen bei der ersten Vollversammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt im letzten Jahr, der einen Reformprozess einleiten soll, erzählt Schwester Philippa Rath.
Die mir so en passant sagten, sagen Sie mal, Schwester Philippa, es gibt doch eigentlich gar keine Frauen, die zum Priesteramt berufen sind.
Erst war sie sprachlos. Dann setzte sich die Benediktinerin an ihren Computer und bat 12 Frauen, die sie persönlich kennt, darum, ihre Berufungsgeschichte zu schildern und auch, was es mit ihnen macht, sie nicht leben zu können. Offenbar trat sie damit eine Lawine los, denn innerhalb von 5 Wochen bekam sie 150 Antworten. Es scheint, als hätten viele Frauen nur auf ein Ventil gewartet.
Die Leidensgeschichte, die Sehnsucht, überhaupt gehört zu werden, es ist eine ungeheure Ressourcen-, Charismen-, Begabung- und Verschwendung.
Weil Gott es so will, lautet der provokante Titel ihres Buches, das diese Texte versammelt und nun im Herder Verlag erschienen ist. Provokant deshalb, weil Männer in der Kirche das Weihethema gerne als Machthunger aufmüpfiger Frauen abwürgen, Schwester Philippa.
Das ist absurd, ja. Es geht hier um eine Berufung, die auch von Gott kommt, ja. Die mich in einen Dienst für die Menschen, für die Kirche, für die Gemeinden ruft.
Die Jüngste ist Anfang 20, die Älteste über 90. Es sind 4 Generationen von Frauen, die hier sehr persönlich schildern, wie sie sich um ihre Berufung betrogen fühlen. Auch wenn viele in kirchlichen Diensten arbeiten, als Religionslehrerinnen, in Akademien oder Bildungshäusern, als Pastoral- und Gemeindereferentinnen. Zitat.
Ich durfte die Kinder auf die Taufe und Erstkommunion vorbereiten, aber nicht selbst taufen und bei der Erstkommunionsfeier nur Statistin sein. Ich durfte die Krankenkommunion zu den Menschen bringen, aber der Wunsch der alten Frau, bei mir die Beichte abzulegen, weil es sich von Frau zu Frau leichter sprechen ließe, musste ich abschlagen.
Vom Stil her sind die Texte sehr unterschiedlich, nur minimal redigiert und bewusst alphabetisch geordnet. Man liest nicht von Anfang bis Ende, sondern stöbert eher in diesem Buch, bleibt an einzelnen Passagen hängen. Schwester Philippa.
Also was sicher eine Linie ist, ist die bleibende Sehnsucht. Die Berufung wirklich authentisch, ehrlich, offen, anerkannt leben zu können. Bei manchen auch Verbitterung. Zumindest Verletzung.
Viele schildern Diskriminierung und Zurückweisung. Dabei ist es in der Regel nicht die Gemeinde, die ein Problem mit Frauen am Altar oder Ambo hat. Während Frauen in der Schweiz schon predigen und Gemeinden leiten, wünscht sich Schwester Philippa mehr Mut von den deutschen Bischöfen, Spielräume auszureizen.
Und das ist auch meine Intention mit dem Buch, dass möglichst viele einfach sich dieses Buch mal zu Herzen nehmen, darin lesen, man muss nicht alle 150, es reicht, wenn man 10 liest, dass da etwas aufbricht, auch in den verhärteten Herzen und Köpfen mancher Amtsträger. Ich glaube, sie kennen einfach keine Frauen.
Das Buch heißt »Weil Gott es so will«. Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin. Es ist erschienen im Herder Verlag. Guter Rat ist teuer. Wie teuer? Das konnte man in dieser Woche in der Zeitung lesen, denn in Berlin hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr rund 440 Millionen Euro ausgegeben für externe Berater. Sicher spielt Corona dabei eine Rolle. Auf jeden Fall lernen wir, guter Rat ist tatsächlich teuer. Wir haben uns dadurch zu einem kleinen Sonntagsschwerpunkt hier bei Himmel und Erde in HR Info anregen lassen, denn guter Rat ist ja immer gefragt, auch von jedem von uns, denn wir kennen alle Ratlosigkeit. Im persönlichen, im beruflichen Fragen. Und ob ich mich dann vertrauensvoll an einen guten Freund wende oder an einen professionellen Berater oder Coach, das ist nicht nur eine Frage des Geldbeutels. Sven Rohde ist Coach in Hamburg, also ein professioneller Berater, und er hat darüber nachgedacht. Auf Fragen von Lothar Bauerochse antwortet er.
Herr Rohde, ein guter Rat für einen guten Freund oder für die gute Freundin, ist das eigentlich hilfreich?
Wenn Ihre Freundin oder Ihr Freund ausdrücklich darum gebeten haben, also etwa so, kannst du mir einen Rat geben? Wenn Sie dann etwas Hilfreiches sagen können, sagen Sie es. Ich würde sagen, in den allermeisten Fällen möchte Ihr Freund oder Ihre Freundin das gar nicht haben. Menschen wünschen sich viel seltener Ratschläge, als wir glauben. Meistens wünschen sie sich Anteilnahme oder Mitgefühl, die Möglichkeit, ihr Herz auszuschütten, sich emotional irgendwie zu entlasten. Vielleicht brauchen sie auch einen Sparringspartner. Sie haben ein Problem und dann sind sie da und könnten mir dabei helfen, dieses Problem irgendwie zu klären, meine eigene Haltung zu klären. Wenn sie einen Rat geben, blockieren sie das. Sie unterstützen nicht, sondern sie unterbrechen diesen Prozess, indem ich selber auf die Idee kommen könnte, ah, so könnte ich es machen. Wenn Sie den Rat gegeben haben, dann ist das Thema an dem Punkt eigentlich beendet. Und wenn mir das mit einem Freund oder einer Freundin passiert, bin ich frustriert.
Hm. Ja, manchmal hat man irgendwie sofort eine Idee, woher kommt das eigentlich, dass wir immer so schnell mit guten Ratschlägen so zur Stelle sind?
Ach, das unterstützt unser Selbstbewusstsein. Da ist jemand, der weiß irgendwas nicht und ich weiß es. Und ich sage es und dann geht es mir gut. Es ist leider so, dass wir uns meistens ziemlich überschätzen. Es gibt Studien dazu, dass 70% aller Leute glauben, dass sie viel schlauer sind als der Durchschnitt. Und das kann ja schon statistisch nicht funktionieren. Und wenn wir einen Rat geben, dann unterstützen wir dieses Gefühl. Da ist jemand, der weiß irgendwas nicht und ich weiß das und dann muss ich das natürlich sagen.
Ich muss das sagen, das ist das Stichwort. Manchmal ist es gar nicht so leicht auszuhalten, wenn ich so das Gefühl habe, da ist ein Problem, ich hätte vielleicht eine Idee zur Lösung, aber der andere kommt doch nicht drauf.
Naja, wer sagt denn immer, dass es leicht ist, ein guter Freund oder eine gute Freundin zu sein? Dann halten Sie das doch einfach mal aus. Und wenn es Ihnen zu schwer fällt, können Sie ja immer noch fragen, möchtest du einen Rat? Wenn allerdings die Antwort nein ist, finde ich, sollten Sie den Mund halten.
Also tatsächlich meine Idee dann für mich behalten.
Ja. Stellen Sie lieber Fragen. Wir halten uns ja für super schlau, aber in der Regel sind unsere Ideen nicht so originell. Das heißt, es könnte sein, dass Ihre Freundin oder Ihr Freund da auch selber schon drauf gekommen ist. Dann fühlt die sich natürlich doof. Oder da kommt vielleicht auch, hättest du mich eigentlich für blöd? Da bin ich ja selber schon drauf gekommen. Wenn Sie Fragen stellen, dann können Sie, glaube ich, auch das viel interessantere Gespräch führen. Dann erforschen Sie gemeinsam das Problem und kommen vielleicht auf eine tiefere Ebene. Und das hilft dann tatsächlich bei der Klärung. Und dann gucken Sie hinterher nicht in so ein leeres Gesicht, sondern in eins, das irgendwie erfüllt und gut gelaunt ist. Ich glaube, das ist tatsächlich die interessantere Sache.
Stellen Sie lieber Fragen, sagt Sven Rohde, ist Journalist und Coach, über die Frage, ob eigentlich guter Rat unter Freundinnen und Freunden wirklich hilfreich ist. Herr Rohde, Sie sind Coach, also ja, professioneller Ratgeber. Leben wir in einer Zeit, in der Menschen ja vielleicht verstärkt nach Rat suchen?
Es ist, glaube ich, so, dass die meisten Menschen tatsächlich die Lösung, die sie für ihre Probleme haben, selber auch kennen. Und ich führe sie eigentlich eher an den Punkt, dass sie zu diesen Lösungen kommen, dass die in ihnen verborgen sind, also dass sie quasi freigebuddelt werden und dass sie sich dann trauen, zu diesen Lösungen zu stehen. Dabei unterstütze ich. Manchmal informiere ich auch, also über psychologische Zusammenhänge oder über das Thema, das wir gerade im Coaching haben. Natürlich braucht es immer mal eine Information, aber in der Regel keinen Rat.
Haben Sie denn auch den Eindruck, dass da insgesamt so eine Unsicherheit wächst, vielleicht auch in schwierigen modernen Zeiten, und dass die Menschen mehr das Gefühl haben, ich brauche Beratung?
Ich glaube, sie brauchen tatsächlich meistens nicht Beratung. Die Welt ist unglaublich komplex, verwirrend und auch immer mal bedrohlich. Gerade jetzt erleben wir das. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir eigentlich nur selten Beratung brauchen. Wir brauchen gute und relevante Informationen. Und dann braucht es manchmal jemanden, der die Verbindung herstellt zwischen meinen Bedürfnissen und dieser Information. Das heißt, ich kriege eine Information und weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Und wenn ich dann jemanden habe, der mir hilft, diese Information mit meinem Leben zu verbinden, dann ist das eigentlich viel wichtiger. Das würde ich allerdings nicht Beratung nennen. Was wir, finde ich, viel dringender brauchen als Beratung, sind ein offenes Ohr und ein offenes Herz. Das fehlt sehr vielen Menschen.
Sie haben es ja schon angedeutet. Ich nehme das gerne an, dass Sie kein Ratgeber sind, dass Sie Ihre Rolle nicht darin sehen, gute Ratschläge zu erteilen. Sie haben gesagt, stellen Sie Fragen. Vielleicht können Sie uns noch mal helfen, gerade in so Gesprächen, offenes Ohr, offenes Herz. Mit welchen Fragen kommt man denn wirklich, ja, miteinander gut ins Gespräch?
Wie geht es dir? Ganz einfach. Wie geht es dir? Was bedrängt dich an diesem Problem? Was hast du schon versucht, dieses Problem zu lösen? Sowas. Aber wir reden viel zu häufig über Sachthemen und wir reden viel zu selten über Gefühle. Und wenn wir uns gemeinsam so einem Gefühl öffnen, dann entsteht eine andere Ebene im Gespräch. Das empfinde ich als ganz wichtig. Auch so eine, das ist dann keine Frage, sondern eher, dass ich verstehe, dass es dir nicht gut geht. So Mitgefühl, Anteilnahme. Das ist interessant, das erlebe ich häufiger in Gesprächen, wenn ich sage, wow, das tut mir echt leid, wie es Ihnen geht. Dann sagt der, das hat mir noch keiner gesagt. Und das macht mich dann ehrlich gestanden auch immer mal traurig, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, jemandem zu sagen, das tut mir leid, wie es dir geht.
Offenes Herz, zuhören, offene Fragen. Wenn wir nochmal die Situation umdrehen, wenn ich jetzt doch auf jemanden treffe, der lauter gute Ratschläge für mich hat, wie kann ich denn damit umgehen?
Oh, das ist eine wunderbare Lernaufgabe. Lernen Sie, sich abzugrenzen gegen dieses übergriffige Verhalten. Machen Sie einfach deutlich, ich will das nicht. Bitte halt mich nicht für doof. Auf die Idee, die du mir da erzählst, bin ich auch schon gekommen. Und wenn jetzt du auch noch damit kommst, als super schlauer, dann fühle ich mich noch mieser, als mir ohnehin geht. Lass das bitte. Sagen Sie, was Sie sich stattdessen wünschen. Interesse, Anteilnahme, Mitgefühl. Eben das, was ich eben meinte. Ein offenes Ohr und ein offenes Herz. Und dann hoffe ich, dass Ihr Freund oder Ihre Freundin darauf eingeht. Weil wenn das nicht passiert, wenn die weiter in diesem übergriffigen Verhalten bleibt, dann ist es vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, diesen Kontakt zu beenden. Wäre aber vielleicht schade.
Sven Rohde, Coach in Hamburg, war im Gespräch mit Lothar Bauer-Ochse. Guter Rat gefragt, das kleine Sonntagsthema bei HR Info Himmel und Erde. Wenn Frauen in Schwangerschaftskonflikten stehen, dann ist guter Rat teuer. Wer an eine Abtreibung denkt, muss eine Beratung durchlaufen, an dessen Ende ein Beratungsschein ausgestellt wird, der zu einer straffreien Abtreibung berechtigt. Die Beratung soll ergebnisoffen erfolgen. Das heißt, dass die Frau nicht beeinflusst werden soll. Aber gerade bei einer christlichen Beratungsstelle wie Donum Vitae stellt sich die Frage, wie geschieht eine ergebnisoffene Beratung, wenn man als Beraterin schließlich christliche Werte vertritt? HR-Reporter Carsten Gohlke ist dieser Frage bei Donum Vitae, einem christlichen Beratungszentrum in Fulda, einmal nachgegangen.
Der Besprechungsraum bei Donum Vitae ist hell und großzügig gestaltet. Die bunten Stühle sind einladend, ein großes Bücherregal wirkt zusätzlich entspannend auf den Besucher. Kerstin Oswald, Diplom-Sozialpädagogin und Beraterin, bietet mir einen Platz an und die junge Frau strahlt Wärme und Ruhe aus. Monika Diarimund, Hebamme und ebenfalls Beraterin, kommt dazu und man sieht trotz der Corona-Maske ein freundliches Lächeln in ihren Augen.
Wir sind eine Schwangerenberatung und wir sind für schwangere Frauen da, für allgemeine Beratung, für finanzielle Hilfen, für Anträge jeglicher Art und für Frauen im Konflikt.
Erklärt Monika Diarimund und Kerstin Oswald ergänzt.
Gegründet 1999 von Christen, vorwiegend katholischen Christen, nachdem die katholische Kirche aus der schwangeren Beratung Arbeit ausgestiegen ist.
Die Klientel, die hier Hilfe in einem sehr persönlichen Konflikt sucht, ist im Spektrum weit gefächert und betrifft alle Schichten.
Das sind es Frauen und Paare, die im Konflikt zu uns kommen. Das sind Frauen unterschiedlichen Alters. Also da haben wir junge Frauen, die vielleicht noch in der Schule oder Ausbildung sind. Es sind Menschen aller Konfessionen, die zu uns kommen, also sehr vielfältig.
Der Gesetzgeber sieht die Beratung zum Schwangerschaftsabbruch ganz klar vor. Und er fordert auch die ergebnisoffene Beratung. Doch wie genau ist das möglich, wenn man doch als christlicher Verein gegründet wurde? Kerstin Oswald lächelt bei dieser Frage, mit der sie augenscheinlich schon mehrfach konfrontiert wurde.
Ergebnisoffen bedeutet, dass wir erstmal davon ausgehen, von der Würde des Menschen. Ergebnisoffen würde für mich bedeuten, dass die Frau hier zur Beratung kommt und rausgeht und ich nicht weiß, welche Entscheidung sie hinterher trifft.
Ergänzt die Hebamme.
Also sie muss nicht hier sagen, ob sie sich für den Abbruch entscheidet oder ob sie das Kind austragen möchte.
Beide wissen aus eigenem Erleben, dass nach dem Gespräch Frauen sich auch gegen den Abbruch entschieden haben und heute glücklich über den Familienzuwachs sind. Aber wie gesagt, die Beratung selbst wird von solchen Erlebnissen nicht beeinflusst.
Wir haben die Möglichkeit, mit den Frauen ins Gespräch zu kommen, was einfach eine Chance bietet, überhaupt die Möglichkeit zu eröffnen, was vielleicht sich auch lohnt, ein Kind auszutragen.
Die Region rund um Fulda ist streng katholisch geprägt. Genau das aber stellt die betroffenen Frauen nach der Beratung vor weitere Probleme, erklärt Kerstin Oswald.
Schwierig wird es, wenn die Frauen sich für einen Schwangerschaftsabbruch hier in Fulda und Umgebung entscheiden. Dann ist es einfach ganz klar so, dass es hier in Fulda und im Landkreis keine Möglichkeiten gibt, wo die Frauen medizinisch einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen können.
Guter Rat und hilfreiche Begleitung, das ist unser Sonntagsthema bei HR Info Himmel und Erde heute. Wenn Menschen geistlichen Rat und geistliche Hilfe, also Hilfe in Glaubensfragen suchen, dann können sie sich an einen geistlichen Begleiter wenden. Einen solchen Dienst bieten in der katholischen und auch in der evangelischen Kirche inzwischen viele Frauen und Männer an. Denn Priester und Pfarrer sind gelegentlich Mangelware. Zugleich ist es aber für die Entwicklung von Persönlichkeit und Glaubensprofil durchaus empfehlenswert, wenn man sein Leben und seinen Glauben mit einem Begleiter ins Gespräch bringt. Birgitta Söhling stellt uns eine Frau vor, die als ehrenamtliche geistliche Begleiterin wirkt.
Oft sind es Knotenpunkte im Leben, wo man sich Beistand wünscht. Der Beruf ist Routine, die Ehe schleppt sich so dahin, die Kinder werden erwachsen und man fragt sich, war's das schon oder kommt da noch was? Stefanie Ried.
Ich glaube, dass Menschen, die in sich entdecken, da gibt es mehr als das, was ich in meinem Leben so vor mich hinwurschtel und Tag für Tag erlebe. Und diesem Mehr würde ich ganz gerne mal auf die Spur kommen. Und dieses Empfinden, das glaube ich, dass es Gott in uns grundgelegt hat.
Stefanie Ried ist Theologin, Referentin des Generalvikars im Bistum Mainz. Radiohörer kennen sie durch die Sonntagsgedanken in HR1. Daneben begleitet sie Menschen auf ihrem Weg, nicht nur Ordensleute oder Theologen. Man muss weder fromm noch kirchentreu sein, um sich spirituell auf die Suche zu machen. Es reicht die Sehnsucht und die Bereitschaft, sich auf einen Prozess einzulassen.
Geistliche Begleitung heißt für mich, der Einzelne ist wertvoll vor Gott. Das ist meine Überzeugung, mit der ich in diese Begleitung und in diese Gespräche hineingehe.
Es sind oft intensive Gespräche, eine Stunde lang, alle 4 bis 6 Wochen. Zurzeit sind es 2 Menschen, die sie begleitet. Neben Beruf und Familie macht sie das ehrenamtlich, weil es ihr wichtig ist.
Ich glaube, dass Gott sich auf vielen unterschiedlichen Wegen im Leben von Menschen zeigt. Nicht immer erkennen wir das in unserem Leben. Manchmal brauchen wir da jemand, der mit uns auf dieses Leben schaut.
Mit einer bohrenden Gewissenserforschung, die viele seit ihrer Kindheit mit der Beichte verbinden, hat das aber nichts zu tun. Die Kunst der geistlichen Begleitung besteht darin, sich zurückzunehmen, lächelt Steffi Ried. Sie strahlt Energie aus in ihrem roten Kleid.
Menschen, die in einer vertrauensvollen Begleitung sind, nutzen die nicht, um am eigenen Leben vorbeizureden, sondern die machen das zum Thema, was in ihrem eigenen Leben dran ist.
Manchmal fließen Tränen, manchmal sprudelt jemand über, manchmal hilft Schweigen. Um geistliche Begleiterin zu werden, hat Stefanie Ried eine intensive 3-jährige Zusatzausbildung gemacht. Anders als ein Therapeut steuert sie ihre Klienten aber auf kein bestimmtes Ziel hin.
Der Begleitete oder die Begleitete bestimmt, wo es hingeht.
Marlene Wienand, selbst Theologin, lässt sich seit Jahren geistlich begleiten. Das hat ihr in vielen Lebenskrisen Zuversicht geschenkt, erzählt sie.
In der geistlichen Begleitung ist mir klar geworden, dass Gott da ist für mich, dass er liebevoll auf mich schaut, dass er mir ganz viele Ressourcen geschenkt hat und dass ich im Glauben und im Getragensein immer wieder nach vorne gucken kann und neue Lebensperspektiven entwickeln kann.
Guter Rat gefragt. Das war heute mein Thema im Sonntagsschwerpunkt von Himmel und Erde. Empfehlen möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch den Newsletter der Kirchenredaktion. Wenn Sie möchten, bekommen Sie alle 14 Tage Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirchen und Religionen in unseren Hörfunkwellen und im hr-Fernsehen. Das Abonnement des Newsletters geht einfach. Sie gehen im Internet auf die Seite hr.de/religion und tragen sich dort ein mit ihrer Mailadresse. Dann gibt es laufend aktuelle Hinweise auf die Themen aus Religion und Kirchen im Newsletter. Die Registrierung hr.de/religion. Und das war hr Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.